So, ja, liebe Ursula, vielen herzlichen Dank für die nette Einführung. Ich möchte mich zunächst einmal bei Frau Professor Menahan-Vaughan und bei den Organisatorinnen dieser wundervollen Veranstaltung dafür bedanken, dass ich heute auch mal hier vorne stehen kann und Ihnen, liebe Damen und Herren, etwas über unsere Forschung erzählen kann, die wir in der Abteilung für Zytologie in meiner Arbeitsgruppe tätigen. Und bei uns steht die Bewegung im Fokus. Lassen Sie uns doch zunächst einmal überlegen, welche einzelnen Bereiche innerhalb unseres Nervensystems eigentlich benötigt werden, damit ich überhaupt eine Bewegung ausführen kann. Das sind nämlich ganz schön viele. Schauen wir uns hier einmal das Gehirn an. Zunächst einmal muss ich ja eine Idee entwickeln, dass ich etwas tun möchte. Zum Beispiel, ich möchte diese Wasserflasche greifen. Diese Idee wird hier im präfrontalen Kortex entwickelt. Also ganz vorne in dem Frontallappen unseres Gehirns. Wir haben also eine Idee entwickelt in dem präfrontalen Kortex im Frontallappen unseres Gehirns. Nun kommen verschiedene Informationen in dem sogenannten prämotorischen Kortex zusammen, den wir hier in dieser Rotfärbung im Gehirn sehen. Hier kommen die Informationen aus verschiedenen Hirnarealen zusammen, nämlich wo befindet sich eigentlich gerade mein Körper, wie weit steht die Flasche entfernt. Da kommen viele Informationen zusammen und es wird ein Plan erarbeitet, wie und welche Muskeln ich anzuspannen habe, damit ich die Flasche auch erreiche. Als nächstes wird diese Information, dieser fertige Ablaufplan, an den primärmotorischen Kortex gesendet. Das ist diese gelbe Struktur hier. Und wie Sie bereits hier in dieser Abbildung sehen, unser Gehirn besteht aus Furchen und Tälern. Und dieser primärmotorische Kortex liegt in einem ganz bestimmten, in einer ganz bestimmten Furche, nämlich in dem sogenannten Gyrus präzentralis. Und diesen Gyrus präzentralis, da sind ganz bestimmte neuronale Zellen, also ganz bestimmte Zellen, die wichtig sind für die Bewegung unserer Muskulatur. Und wir können uns das Ganze in einem mikroskopischen Schnitt solch einer Windung anschauen. Hier sehen Sie den sogenannten Gyrus präzentralis. Gerne möchte ich Sie auch einladen, später im Rahmenprogramm am Stand der Abteilung für Zytologie selbst auch mal Hand anzulegen und zu mikroskopieren. Und wenn wir nun hier mit größerer Vergrößerung in diese Furche hineingehen, werden wir eine klare Strukturierung erkennen und wir werden insbesondere auch schon bei kleiner Vergrößerung sehen, dass wir hier Strukturen finden, die schon ins Auge springen. Nämlich diese großen Strukturen, diese großen dreieckigen Strukturen, die wir da sehen, das sind die Zellkörper der sogenannten Batch'schen Riesenpyramidenzellen. Diese Zellen werden auch als Motorneurone bezeichnet. Warum werden sie als Motorneurone bezeichnet? Weil das allererste Neuron im Gehirn ist, welches eine Information weiterleitet, die letztendlich beim Muskel ankommt. Wenn wir also diese Neurone entsenden, ein Axon, also ein langer Ausläufer, bis hin zur nächsten Zielstruktur und diese Axone sind kabelähnlich, worüber elektrische Signale transportiert werden. Diese elektrischen Signale verlaufen, wie wir das in der Anatomie nennen, über die sogenannte Pyramidenbahn. Diese Axone verlaufen also aus dem primärmotorischen Kortex durch das Innere des Gehirns über den Hirnstamm bis hin zum Rückenmark. Und im Rückenmark treffen wir eine weitere Zelle, nämlich die sogenannten Alpha-Motorneurone. Die Alpha-Motorneurone übertragen dann letztendlich das Signal, welches sie vom ersten Motorneuron aus dem Gehirn erhalten haben, bis hin auf den Muskel. Und diese Alpha-Motorneurone im Rückenmark haben sehr lange Axone. Diese Axone können meterlang werden, denn sie müssen ja letztendlich bis zum kleinsten Muskel unseres Körpers zielen. Schauen wir uns einmal das Rückenmark etwas genauer an. Hier sehen Sie im Inneren des Rückenmarks die graue Substanz, da also, wo die Nervenkörper liegen. Und insbesondere hier diese rosa gefärbte vordere Struktur nennen wir das Vorderhorn und in dem Vorderhorn finden sich die Alpha-Motorneurone. Auch das können wir in der Mikroskopie sehr gut sehen. Wir sehen hier das Rückenmark im Querschnitt, hier vorne finden wir das Vorderhorn Und wenn wir jetzt stärker hineinfokussieren, werden auch hier wieder diese sehr großen Zellkörper offensichtlich. Wir sehen, hier liegen in etwa 10 Stück. Wir sehen hier einen sehr großen Zellkern. Das sind die Alpha-Motorneurone oder auch die unteren Motorneurone im Vorderhorn des Rückenmarks. Und diese Zellen entsenden ebenfalls ihre Axone. Diese Axone verlaufen über die sogenannte Vorderwurzel, das Rückenmark, und vereinigen sich dann zu dem Spinalnerv, der dann bis in die Peripherie unseres Körpers zieht. Dementsprechend haben wir also wichtige Zellen im Gehirn und im Rückenmark, die essentiell sind, damit wir einen Muskel ansprechen können, einen Muskel bewegen können. Und wenn jetzt in diesem fein ausgeklügelten System etwas schief läuft, kann sich Erkrankungen entwickeln. Unter anderem die amyotrophe Lateralsklerose. Bei der amyotrophen Lateralsklerose gehen nämlich diese Motorneurone im Gehirn und auch im Rückenmark leider zugrunde. Um Ihnen dieses Krankheitsbild etwas besser darzustellen, möchte ich Ihnen den Peter vorstellen. Peter ist 54 Jahre alt und führt einen guten, gesunden Lebensstil, treibt viel Sport. Eines Tages bemerkt Peter, dass er seine Wasserflasche ziemlich schlecht aufkriegt. Er kann den Deckel nicht so gut greifen, seine Hand möchte irgendwie nicht so mitspielen und er schiebt das auf die letzte Tenniseinheit und denkt sich, ich habe bestimmt zu viel trainiert. Ich warte erstmal ab, was passiert. Doch leider mehrere Wochen später vergeht dieses Symptom immer noch nicht. Er hat immer noch keine Kraft in den Händen. Und jetzt weitet sich das Ganze auch noch auf die Beine aus. Und da entschließt sich Peter endlich, zum Arzt zu gehen. Und es beginnt eine lange Reise voller diagnostischer Möglichkeiten, um verschiedene Erkrankungen zunächst einmal auszuschließen, wie Multiple Sklerose oder die spinale Muskelatrophie. Denn leider gibt es heutzutage noch keinen eindeutigen Biomarker, der uns die Erkrankung der amyotrophen Lateralsklerose eindeutig diagnostizieren würde. Nun, als Ausschlussdiagnose erhält Peter die Diagnose der amyotrophen Lateralsklerose. Diese Erkrankung ist bereits seit über 150 Jahren bekannt und machte auch vor Persönlichkeiten wie dem Künstler Jörg Immendorf, dem brillanten Astrophysiker Stephen Hawking oder dem Footballspieler William White keinen Halt. Bei der amyotrophen Lateralsklerose versterben insbesondere diese Alpha-Motorneurone im motorischen Kortex und im Rückenmark spezifisch und es progressiert. Diese Symptome entwickeln sich über wenige Monate hindurch. Pro Jahr erkranken in etwa 1 bis 2 Personen pro 100.000 Menschen weltweit erneut oder neu an der Erkrankung ALS. Dabei liegt die Wahrscheinlichkeit, dass ein männlicher Patient über 50 Jahre hat eine höhere Wahrscheinlichkeit, eine ALS zu entwickeln, verglichen mit der Frau. Es gibt 2 Unterformen der amyotrophen Lateralsklerose. Es gibt die weniger häufige, in ungefähr 10% aller Fälle ist es eine familiär gehäufte Form der amyotrophen Lateralsklerose. Es gibt also einen genetischen Hintergrund, der von Generation zu Generation übertragen werden kann. In den meisten Fällen, über 90% aller Fälle, treten allerdings sporadisch auf, sie sind nicht familiär gehäuft und es ist besonders schwierig, eine genetische Komponente dieser Erkrankung zu finden. Charakterisiert ist die ALS, wie Sie am Beispiel von Peter schon erfahren haben, durch eine schnell fortschreitende Kraftlosigkeit und eine Muskelatrophie. Zudem erleiden die Patienten auch an einer Sprechstörung, Schluckstörung und an einer Problematik mit der Atmung, sodass sie auch Luftnot enthalten. Die Behandlungsmöglichkeiten dieser Erkrankung sind bei uns in Europa sehr limitiert. Es gibt zurzeit nur ein einziges zugelassenes Medikament, das Riluzol, welches eine Verlängerung der Lebensdauer von etwa 3 bis 19 Monaten lediglich erreicht und das auch abhängig von den Patienten, denn das hilft nicht allen Patienten gleichermaßen gut. Warum ist das so schwierig, hier effektive Behandlungsmöglichkeiten zu finden? Die amyotrophe Lateralsklerose hat einen sehr heterogenen, einen sehr unterschiedlichen Hintergrund. Denn Sie sehen hier in dieser Abbildung, im Laufe der letzten 20 Jahre wurden immer mehr und mehr Mutationen in verschiedenen Genen mit der ALS korreliert. Das bedeutet, dass man sehr viele Variablen in dem System hat und nicht eine einzige Mutation, gegen die man eine Lösung finden muss. Und das führt auch zu der Problematik, dass die Mehrheit aller Patienten gar nicht wissen, welche Mutation sie haben. Denn insbesondere bei der sporadischen Form der ALS verbleiben über 90% der Patientinnen und Patienten ohne aufgeklärte genetische Ursache. Und man tappt noch so ein bisschen im Unklaren, wie man denn jetzt dieser Krankheit trotzen kann. Aber die Wissenschaft macht natürlich viel Arbeit, steckt viel Arbeit in die Untersuchung dieser Erkrankung. Und es sind verschiedene pathologische Schlüsselmechanismen aufgedeckt worden innerhalb der Zellen selbst, die man ausnutzen kann, um Therapiemöglichkeiten zu entwickeln. Und eines dieser Schlüsselmechanismen ist der sogenannte oxidative Stress. Es gab eine Studie 2019, bei der postmortem Gehirne von ALS-Patienten mit sporadischer ALS untersucht wurden. Und dabei kam heraus, dass über 60% aller ALS-Patienten Anzeichen von oxidativem Stress gezeigt haben. Aber was ist oxidativer Stress? Oxidativer Stress entsteht, wenn unsere Zellen mit freien Sauerstoffradikalen zum Beispiel überladen wird, die nicht mehr eliminiert werden können. Freie Sauerstoffradikale können dann verschiedene zelluläre Bestandteile, wie zum Beispiel Proteine, Lipide oder wie hier dargestellt auch die DNA, angreifen, schädigen. Diese Schäden können nicht effektiv repariert werden und die Zelle hat keinen Ausweg mehr. Es kommt zu einem Zelltod. Und diesen oxidativen Stress untersuchen wir mithilfe eines Mausmodells der amyotrophen Lateralsklerose. Es handelt sich dabei um die sogenannte Wobblermaus. Die Wobblermaus ist vor etwa 50, 60 Jahren das erste Mal charakterisiert worden und es handelt sich um ein natürliches entstandenes Modell. Es haben keine Wissenschaftler dieses Modell erstellt, sondern diese Maus ist tatsächlich natürlich entstanden und man hat festgestellt, dass die Maus sowohl im ganzen Organismus selbst Pathologien der ALS zeigt, wie es auch ein humaner Patient erhält, nämlich motorische Störungen, ein Tremor, Muskelschwäche. Aber auch weiterhin konnte man sehen, dass sowohl die oberen Motorneurone im Gehirn als auch die unteren Motorneurone im Rückenmark degenerieren. Und Sie sehen hier nun ein Video von der Wobblermaus. Sie können eindeutig den Kopftremor sehen. Sie sehen, wie der Schwanz herabhängt. Da ist Kraftlosigkeit also vorhanden. Und Sie sehen, dass die Maus auch nicht mehr das Gitter richtig greifen kann. Ihr fehlt es an Muskelstärke, um richtig zuzugreifen. Doch die Maus kommt nicht so auf die Welt, wie auch nicht die ALS-Patienten. Die Maus ist über die ersten 19 Tage komplett symptomfrei. Sie entwickelt sich genauso wie auch Wildtyptiere ohne eine genetische Komponente. Und erst ab einem Alter von 20 Tagen sehen wir die ersten Symptome. Die Maus bekommt einen Kopftremor und es entwickeln sich immer weiter und immer verstärkt die Muskelschwäche, bis dann etwa im Alter von 40 Tagen die Maus alle Symptome vorzeigt und es sich ein sogenannter stabiles klinisches Stadium einfindet. Und man sieht auch, dass die Mäuse sich unterschiedlich zu ihren Geschwistern, die keine Mutation aufweisen, entwickeln. Denn ab einem Alter von 20 Tagen entwickeln sich die Wildtypmäuse im Gewicht sehr gut, wie wir das hier an der Kurve sehen. Und die Wobblertiere verbleiben allerdings kleiner, dementsprechend auch weniger an Gewicht, wie wir das auch hier in dem Bild nebenan sehen. Ein Wildtyptier und ein Geschwister-Wobblertier. Es ist wesentlich kleiner und schwächer ausgeprägt. Nun haben wir uns die Frage gestellt, ob denn im Rückenmark, wo wir die Alpha-Motorneurone finden, oxidativer Stress vorherrscht. Dementsprechend haben wir ein Experiment durchgeführt zu unterschiedlichen Altersstadien mit dem Rückenmark der Tiere und konnten sehen, dass im stabilen klinischen Stadium eine signifikant erhöhte Menge an freien Sauerstoffradikalen in dem Gewebe vorliegt. Nun haben wir uns natürlich gefragt, aber gilt das denn auch für die Motorneurone, die jetzt in dem Rückenmark sind? Da sind auch andere Zellen. Wichtig war es zu sehen, ob die Motorneurone vom oxidativen Stress geplagt sind. Dazu haben wir die Motorneurone aus dem Vorderhorn des Rückenmarks in eine Petrischale gepackt. Wir haben eine Zellkultur erstellt und mit Hilfe von Lebendzellmikroskopie geschaut, wie sich Sauerstoffradikale bilden. Dazu haben wir einen Wirkstoff genommen, der mit freien Sauerstoffradikalen, wenn es damit reagiert, anfängt rot zu fluoreszieren. Und diese rote Fluoreszenz, die können wir ausmessen. Das haben wir in Kultur durchgeführt und Sie sehen, dass bei den Wildtyptieren, bei den Zellen der Wildtyptieren, keine große Zunahme stattfindet. Das heißt also, dass wir hier wenig freie Sauerstoffradikale vorfinden. Bei dem Wobblertier hingegen sehen wir eine signifikant große Zunahme der Fluoreszenz. Diese Zellen scheinen also sehr stark von oxidativem Stress irritiert und gestresst zu werden. Und dementsprechend konnten wir also feststellen, dass wir oxidativen Stress in den Motoneuronen der Wobblermäuse sehen. Darüber hinaus haben wir uns natürlich gefragt, ja gut, oxidativer Stress ist eine Sache, ist nicht gut, aber kann ja auch eliminiert werden. Vielleicht kommt die Zelle damit klar und es gibt gar keine resultierenden Schäden. Also haben wir gedacht, was schauen wir uns zuerst an? Und in der Zelle gibt es die sogenannten Mitochondrien. Die Mitochondrien sind die Kraftwerke der Zellen. Sie produzieren das sogenannte ATP und ATP ist für uns wie ein Kraftstoff, damit die Zelle am Leben erhalten bleiben kann. Und die Mitochondrien sehen in etwa so aus, wie hier in der Skizze dargestellt. Sie sind länglich, rund im Durchmesser und sie haben zwei verschiedene Membranen. Sie haben eine Außenmembran und in der Mitte finden wir eine Innenmembran, die solche Zickzack- und Schlängellinien sozusagen hier innen drin ausbildet, die wir als Cristae-Struktur bezeichnen. Und wir haben mithilfe eines Elektronenmikroskops in den Motorneuronen des Rückenmarks von Wildtyp- und Wobblertieren die Mitochondrien uns angeschaut. Sie sehen hier einmal in Rot umzeichnet ein Motorneuron im Rückenmark und mit stärkerer Vergrößerung sehen Sie, dass die Mitochondrien sichtbar werden. Und wir haben über 1000 solcher Mitochondrien ausgewertet, um festzustellen, dass die Mitochondrien im Rückenmark der Wobblertiere wesentlich kleiner sind. Sie sehen nicht mehr gesund aus, sie sehen zerstört aus. Wir wollten das noch ein bisschen genauer darstellen. Dazu haben wir eine spezielle Technik der Elektronenmikroskopie durchgeführt. Wir haben ähnlich eines MRTs verschiedene Ebenen dieser Zellen, dieser Mitochondrien uns im Elektronenmikroskop aufgezeichnet. Und Sie sehen jetzt hier in dem linken Video so ein Durchfahren der verschiedenen Ebenen des Mitochondriums des Wildtyptiers und auf der rechten Seite eines Wobblertiers. Es waren jeweils über 100 Schnittbilder pro Mitochondrium, die wir dann von Hand in feinster Arbeit nachgezeichnet haben, damit wir mithilfe dieser Vorarbeiten ein dreidimensionales Modell der Mitochondrien erstellen konnten. Und Sie sehen hier in dem Video auf der linken Seite ein Mitochondrienmodell des Wildtyptieres und auf der rechten Seite ein Mitochondrium des Wobblertieres. Und auch hier bestätigt sich nochmal unsere Ergebnisse, dass die Mitochondrien der Wobblertiere kleiner sind, sie sind deformiert und insbesondere diese sogenannte Cristae-Struktur im Inneren scheint sehr zerstört zu sein, sodass also keine adäquate Energieproduktion in den Zellen möglich ist. Nun wissen wir, dass die Kraftwerke der Zellen gestört sind. Wir haben uns auch gefragt, ob denn das Erbmaterial der Zellen ebenfalls Schäden davonträgt durch den oxidativen Stress. Also haben wir erneut die Motorneurone aus dem Rückenmark in die Petrischale gebracht, um uns dann diese wunderschönen Motorneurone im Mikroskop anzuschauen. Dabei war unser Fokus auf dem Zellkern, den sich hier so leicht ausgespart im zellulären Körper des Motorneurons sehen. Wir haben spezifische Marker verwendet, die uns Schäden an der DNA dargestellt haben. Und im Fluoreszenzmikroskop zeigen sich diese Schäden als grüne Punkte. Je mehr Punkte und je stärker und größer diese grünen Punkte sind, umso mehr spricht das für einen Schaden an der DNA. Und als wir das ausgezählt haben, haben wir gesehen, dass wir viel mehr von solchen grünen Spots in den Motorneuronen, in den Zellkernen der Motorneurone von Wobblertieren hatten, verglichen mit den Wildtyptieren. Also können wir sagen, nicht nur die Kraftwerke der Zelle sind gestört, sondern auch das Erbmaterial. Und das sind schon mal zwei schlechte Vorlagen, damit die Zelle mit diesem großen Stress arbeiten kann. Nun haben wir gedacht, gegen oxidativen Stress kann man doch sicherlich was tun. Wir alle kennen aus der Werbung Antioxidantien. Und ich gehe davon aus, dass viele von Ihnen heute zumindest beim Frühstück schon eine gute Menge Antioxidantien zu sich genommen haben. Haben Sie eine Idee, was könnten es denn sein? Welche Lebensmittel oder Getränke haben denn antioxidative Eigenschaften? Haben Sie eine Idee? Kaffee habe ich gehört, Apfel habe ich gehört, Kakao? Vitamine, ganz genau. Wir haben also in unseren Lebensmitteln haben wir schon eine Menge Antioxidantien. Insbesondere in grünen Blattgemüse, in Beeren, in Nüssen, aber auch in schwarzer Schokolade, im Rotwein. Im Rotwein haben wir Resveratrol, was ein sehr berühmtes Antioxidant ist. Und auch in Gewürzen wie zum Beispiel Ingwer und Zimt kommen viele Antioxidantien vor. Aber das Wichtigste, was Sie gesagt haben, oder was ich ganz spannend finde, ist tatsächlich Kaffee. Koffein ist bekannt für antioxidative Eigenschaften und wir haben uns im Labor gedacht, an Koffein in Pulverform kommt man sehr gut als Chemiker oder Biochemiker. Schauen wir doch mal, ob denn die antioxidativen Eigenschaften von Koffein ausreichen, um den oxidativen Stress in den Zellen zu reduzieren. Was haben wir gemacht? Wir haben also erneut die Motorneurone aus dem Rückenmark in die Zellkulturschale gebracht und wir haben uns die Ausläufer dieser Motorneurone angeschaut. Wir haben die Länge der Ausläufer vermessen, denn wir können sagen, je länger die Ausläufer, umso besser geht es der Zelle. Wenn die Ausläufer kürzer verbleiben, geht es der Zelle nicht so gut, sodass sie sich nicht so gut entwickeln kann. Wir haben diese Längen ausgezählt und Sie können das hier in der Abbildung sehen. Die weißen Balken repräsentieren die Länge dieser Ausläufer bei Wildtypzellen und die grauen Balken bei Wobblerzellen. Und es ist eindeutig, dass die Ausläufer der Wobbler-Motorneurone in Kultur wesentlich kürzer verbleiben im Vergleich zu den Wildtyptieren. Wenn wir jetzt allerdings Koffein in das Zellkulturmedium hinzupacken, sehen wir, dass davon nicht nur die Wobbler-Motorneurone, sondern auch die Wildtyp-Motorneurone profitieren. Wir sehen keine signifikanten Längenunterschiede mehr. Den Zellen scheint es tatsächlich unter Verwendung von Koffein besser zu gehen. Das war für uns natürlich ein super Ergebnis und deswegen haben wir uns gefragt, ob man denn von der Zellkultur nun auch in den Organismus diesen Effekt übertragen kann. Also haben wir ein Experiment uns überlegt mit den Wobblermäusen. Wir haben ab offensichtlich Offenbarung der Symptome, also an dem Alter von 20 Tagen, angefangen, den Tieren Koffein mit dem Trinkwasser zur Verfügung zu stellen. Und wir haben alle 3 Tage motorische Krafttests mit den Tieren durchgeführt. Dazu haben wir einmal einen Gewichtetest durchgeführt. Dabei mussten die Mäuse mit den vorderen Extremitäten kleine Gewichte anheben. Sie mögen das eigentlich sehr gerne, damit zu spielen. Und da haben wir geguckt, wie viel Gewicht schafft denn so ein Tier. Und im zweiten Test haben wir die gesamte motorische Stärke uns angeschaut, indem wir so einen Inverted Screen Test, wir haben also einen Käfig genommen, ein Gitter, das wir umgedreht haben und die Maus hing dann an der Unterseite und das machen Mäuse eigentlich sehr, sehr gerne auch in ihren Käfigen, sodass wir das ausnutzen konnten, um hier die motorische Kraftstärke auszutesten. Vielleicht sage ich noch dazu, wie viel Koffein die Mäuse eigentlich bekommen haben. Wir haben mal die Menge an Koffein, die die Mäuse erhalten haben, auf mein Körpergewicht umgerechnet und dafür müsste ich pro Tag 35 Tassen Kaffee trinken. Also das ist natürlich eine Zahl, die schafft keiner von uns und das gibt sicherlich andere Nebenwirkungen, aber das Gute ist, Sie werden an den Ergebnissen sehen, wir sind auf der richtigen Spur. Ich zeige Ihnen hier die Ergebnisse, zunächst einmal des Gewichtetests. Sie sehen jetzt hier in dem linken Video, wird eine Wildtypmaus über ein Gewicht gehalten an der Schwanzbasis und Sie sehen, sie hebt das Gewicht, sie spielt damit rum, sie jongliert damit, sie hat keinerlei Probleme, dieses Gewicht, welches 30 Gramm wiegt, anzuheben. Bei den Wobblermäusen sieht das allerdings anders aus. Die Wobblermaus hat hier ein Gewicht von 5 Gramm erhalten und diese Feder kann sie noch nicht mal greifen. Die Vorderpfoten sind also so stark schon durch die Erkrankung geschwächt, dass sie selbst dieses kleine Gewicht nicht mehr anheben kann. Und unter Verwendung von Koffein konnten wir leider keine Verbesserung der Symptomatik sehen. Daraus haben wir geschlossen, dass ab dem Tag P20, wo die Maus ja schon Symptome zeigt, ist es einfach zu spät, mit einer Behandlung anzufangen. Diese Regeneration der schon so stark geschädigten Motorneurone können wir eben nicht mehr herstellen. Erfreulich wiederum waren die Ergebnisse des umgedrehten Käfigtests. Und jetzt sehen Sie hier wieder links ein Wildtyptier. Es hängt an dem umgedrehten Gitter. Es fängt an, nach einer Zeit sich wohlzufühlen. Es versucht, die Gegend zu erkunden. Und das haben wir für maximal eine Minute durchgeführt. Jetzt sehen Sie gleich auf der rechten Seite ein Wobblertier. Sie werden sehen, dass dieses Tier bereits zu Beginn sich nicht mit den vorderen Extremitäten halten kann und ein paar Sekunden später weich gepolstert in eine Kiste, also da haben wir sehr gut drauf geachtet, leider runterfällt. Das Spannende allerdings war, dass unter Verwendung von Koffein die Mäuse, was Sie jetzt hier als durchgezogene grüne Linie sehen, die Mäuse hatten mehr Kraft unter Koffeineinwirkung. Sie haben nicht nur die Kraftstärke verbessern können nach den ersten 3 Tagen Behandlung mit Koffein, sondern sie konnten auch eine längere Zeit diese Kraft aufrechterhalten. Wir konnten also durch die Verwendung von Koffein die Progression der Erkrankung verzögern. Und das ist schon ein großer Schritt in die richtige Richtung. Und natürlich haben wir dann noch überprüft, ob das denn an den antioxidativen Eigenschaften von Koffein liegt. Wir haben auch hier wieder die Menge an freien Sauerstoffradikalen im Rückenmark der Tiere gemessen. Und hier sind die wichtigen Punkte. Sie sehen, dass unter Verwendung von Koffein wir signifikant weniger freie Radikale im Rückenmark der Tiere nachweisen können. Wir können also den oxidativen Stress reduzieren und dementsprechend die Progression der Erkrankung verzögern. Und das ist nur eins der vielen Puzzlestücke, die wir bei uns in der Abteilung aufdecken. Es kommen mit jedem Projekt, das wir durchführen, immer mehr kleine Puzzlestücke zusammen, bis wir ein großes und vollständiges Bild der Erkrankung aufmalen können, damit wir letztendlich Patienten wie Peter eine neue Möglichkeit bieten können, indem wir gemeinsame pathologische Mechanismen aufdecken, die unabhängig von dem sehr heterogenen genetischen Grundlage der Erkrankung positiv auf die Erkrankten einwirken können. Und die ganze Arbeit ist natürlich nur in einem sehr guten Team möglich und deswegen möchte ich mich hier an dieser Stelle bei allen Mitarbeitern der Abteilung für Zytologie unter der Leitung von Herrn Professor Theis bedanken und insbesondere aber bei den vielen zahlreichen Studenten, die sehr aus unterschiedlichen Ebenen kommen. Wir haben sowohl Naturwissenschaftler, Biologen, Biochemiker, aber auch Medizinstudierende, die mit großer Freude an ihren Projekten arbeiten und zu solch tollen Ergebnissen führen. Und natürlich möchte ich auch bei unseren Förderern mich bedanken, insbesondere bei der Medizinischen Fakultät, der IGSN und auch bei der Deutschen Gesellschaft für Muskelkranke. Und bei Ihnen bedanke ich mich für Ihr Interesse und ich freue mich in der Pause während des Rahmenprogramms, Sie am Stand der Abteilung für Zytologie anzutreffen und über die Thematiken weiterzureden. Ich erzähle Ihnen gerne weitere, zeige Ihnen gerne weitere anatomische Strukturen. Wenn Sie Fragen haben, bin ich dann für Sie da. Vielen Dank.